Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Ihr Lieben da draußen, ihr glaubt es nicht, wer mir gegenüber sitzt. Der verlorene Sohn ist wieder da.
Na komm.
Dirk Easy Iserlohe. Ihr habt euch alle gefragt, wo waren sie denn, die beiden? Was ist mit unserem wunderbaren Genießer-Podcast? Dirk, warum haben wir so lange warten müssen, bis wir wieder am Mikrofon sitzen?
Naja, du weißt ja, wie das ist mit der Zeit, ne? Du drehst dich um und sie ist vorbei. Also so lange ist es jetzt auch nicht gewesen.
Also mir kam es lange vor.
Ja, mir mittlerweile auch. Also an dem Morgen, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist es wieder so, aber du weißt, ich hatte es einmal mit der Stimme. Da hatten wir einen schönen Termin geplant. Und das zweite Mal sind ein paar Sachen dazwischen gekommen. Über die kommen wir bestimmt gleich ins Gespräch.
Über die müssen wir natürlich reden, denn es ist wahnsinnig viel passiert. Heute wird auch wahnsinnig viel passieren hier in unserem Alles Easy Genießer Podcast. Wir werden natürlich einmal mehr die Gesamtlage der Welt analysieren. Das ist bei Dirk Iserlohe, einem der letzten großen Philosophen und Wirtschaftskenner, absolutes Must. Wir werden aber auch in die Welt der Kloster gehen. Wir werden ins Kloster Eberbach nachher schalten. Ich sag nur Umberto Eco, der Name der Rose und jetzt der Name der Ente. Ja, also es wird sehr, sehr schön werden. Wir werden euch da was sehr, sehr Knuspriges präsentieren. Wir werden uns die neuen Standorte von Dorint angucken, denn in der Zwischenzeit gab es Neueröffnungen. Wir sagen euch, wie es weitergeht mit den Dingen, die in den nächsten Monaten kommen, in den Jahren kommen werden. Und wir werden natürlich auch darüber sprechen, warum in Deutschland plötzlich Hotels verschwinden, weg sind.
Ja.
Und wir werden auch darüber sprechen, dass die Familie Iserlohe nicht nur eine Familie ist, die sehr, sehr viele Hotels führt, sondern die, auch wenn es drauf ankommt, mal selbst das Geschirr reinigt und das Besteck putzt, wenn irgendwo Not am Mann oder an der Frau ist.
Ja, und vielleicht haben manche draußen gedacht, die lange Pause ist dem geschuldet, dass die Außenwelt uns dann doch vielleicht den Mund verbietet, ob des Genusses, den wir ja in unserem Titel haben.
Du meinst, dass wir nicht mehr genießen da?
Ja, und genau das wollte ich hier nochmal über das Mikrofon auch deutlich werden. Es ist so wichtig, auch in diesen Zeiten, wo es so schwer ist, zu genießen. Denn aus dem Genuss kann man viel Kraft schöpfen. Und ich glaube, das muss jeder auf der Art und Weise, was er genießt, ob er sich nur zurückzieht, einen Waldspaziergang macht, ob er ein tolles Restaurant besucht, einen tollen Hotelaufenthalt hat, eine schöne Reise vollzieht, mit Freunden zusammen ist. Der Genuss ist in diesen Tagen so wichtig, um seine eigene Stimmungslage wieder zu pushen, Kraft und Energie zu finden, um diesem Wahnsinn da draußen zu entgegnen.
Da hast du jetzt zwei Stichworte genannt, Wahnsinn und Genuss. Was war denn der letzte Genuss, den du dir gegönnt hast? Denn du bist und bleibst natürlich ein extrem fleißiges Bienchen. Du bist eine Arbeitsmaschine. Wann schaffst du es, außer bei deinen Tennis-Matches irgendwo noch was einzubauen, was wirklich Genuss ist für dich?
Also es war in der Tat hier in Köln die Premiere von Roncalli. Seit langer Zeit mal wieder etwas mit Genuss. Und ich lasse mich dann auch tatsächlich von dieser Stimmung in diesem wunderschönen Varieté-Zirkus dann auch so hineinziehen, dass man genießen kann. Und anschließend, als ich das Zelt verlassen habe, habe ich auch festgestellt, ich habe an nichts anderes gedacht. Und habe mich vereinnahmen lassen.
Wenn ich dich so ansehe, du hast auch ein bisschen was von Bernhard Paul. Dir fehlt die rote Nase, aber auch schon von den Haaren. Ich hatte das Vergnügen, bei 50 Jahre Roncalli zu sein, als sie ihre Jubiläumsvorstellung hatte. Zum ersten Mal übrigens für die Kölner ist das was ganz Großes. Alle 10 Höhne, also die 5 alten und die 5 neuen zusammen, das war echte Freunde vom Allerfeinsten. Wenn man sich die Geschichte von Bernhard Paul ansieht in diesen 50 Jahren, das ist ja auch eine Geschichte voller Ups and Downs. Das war ja auch sauschwer. Er ist da nicht nur ein wunderbarer Clown, sondern er ist vor allen Dingen ein unfassbarer Fighter. Du kennst seine Geschichte ein bisschen.
Bisschen, ja.
Gibt es da Parallelitäten, dass man sagen kann, einfach das Wichtigste ist nicht aufgeben?
Also ich glaube, das ist der Punkt, ja. Er hat auch immer wieder aus den Tiefen heraus die Kraft geschöpft und ich glaube, das gibt ihm die Kunst. Es gibt ja auch ein tolles Zitat von ihm, der sagt, die Kunst ist zwar nicht das Brot, wohl aber der Wein des Lebens. Und daran sieht man wieder, ein Genießer ist unterwegs und Genießer können Kraft finden, auch in den schwersten Stunden des Lebens.
In Köln steht Roncalli immer am Neumarkt, nicht weit von einem tollen Dorint-Hotel entfernt. In Düsseldorf, das ist die Station danach, stehen sie auf dem, wie Bernhard Paul immer sagt, schönsten Platz, den sie haben, direkt am Rhein. Wir haben in Düsseldorf, wo Bernhard Paul ja auch dieses Varieté unter der Brücke hat.
Das wollte er in Köln machen.
Wollte er in Köln machen. Der will ja in Köln auch ein Museum machen.
Das ist jetzt in Hamburg.
So, ja, aber er wollte ja dieses Museum auch machen und wollte auch in der Jubiläumsveranstaltung dem Düsseldorfer Oberbürgermeister das Versprechen abbringen, dass er die Genehmigung bekommt. Aber da geht es um Parkplätze, die man dazu anbieten muss und deswegen kriegt er das nicht. Aber wir haben ihn in Düsseldorf ausgezeichnet, wo er eben dieses Varieté unter der Brücke hat, zum Düsseldorfer des Jahres vor einiger Zeit. Und da habe ich mich gefragt, sag mal, Bernhard, was ist das denn? Ist ja Quatsch eigentlich. Ein Wiener, der in Köln lebt, wird Düsseldorfer des Jahres, eben aufgrund dieses Varietés. Und da erzählte er die schöne Geschichte, dass seine Mutter den kleinen Bernhard zur Seite nahm und sagte, du Peppi, wenn du so weitermachst, wirst du unter den Brücken enden oder im Zirkus. Und dann hat er gesagt, und heute habe ich beides. Ja. Also ein wunderbarer Künstler und jeder, der die Chance hat, dahin zu gehen, sollte es auch tun. Genauso wie man eben den Zirkus, das Theater rund um diesen Zirkus genießen kann, kann man natürlich auch die Aufenthalte in den Dorinthäusern genießen, über die wir gleich noch im Einzelnen sprechen werden. Aber insgesamt, ich weiß, das brennt dir auf der Seele, lieber Dirk, siehst du die aktuelle Situation der Hotellerie relativ ernst.
Ja, ich hatte es ja schon vor Jahren schon mal mit dir diskutiert, dass 26 ein ganz schweres Jahr wird. Das ist die Zeit nach Corona, in der die Corona-Kredite auch fällig gestellt werden. Die sind nur von Europa 6 Jahre lang gegeben worden. Es gibt auch keine Verlängerungsbeschlüsse, sodass in diesem Jahr tatsächlich alle Kredite zurückgeführt werden müssen. Jetzt können die Banken, die es vergeben haben, sich überlegen, gebe ich dem Unternehmer auf eigenes Risiko das Geld weiter oder aber nehme ich die Bürgschaft, wenn ich sie vom Staat bekommen habe, in Anspruch. Und jetzt kannst du mal 3 Minuten drüber nachdenken, was die Banken in dieser Situation machen werden. Also ich beschreibe das immer als Unternehmer, wir sind mittlerweile angekommen in einem Parkinson, also quasi einer Bewegungsunfähigkeit zwischen Regularien, zwischen restriktiven Bankentscheidungen um tatsächlich Umfeldbedingungen der Hotellerie, die kaum schlechter sein können, als es zurzeit war. Das drückt sich auch aus. Insolvenzen im Jahre 2025 nur in Gastro- und Hotelbereich über 2700. Und ich schätze, sie werden in diesem Jahr über 3000. Und das geht von dem Lokal um die Ecke bis zu größeren Hotelgesellschaften, wie zum Beispiel die Revo-Gruppe in Berlin, die insgesamt mit 150 Gesellschaften über 200 Häusern in die Eigeninsolvenz gestiegen ist seit dem 16. Januar. Und die sind gerade mitten in einer kompletten Umgestaltung. Und mal sehen, was das Ende dieser Umgestaltung bedeutet. Werden die Hotels abgeschlossen oder finden sie eine neue Heimat?
Die meisten Insolvenzen sind aber schon kleinere Läden, oder? Das ist eine Zahl von ganz, ganz vielen, auch Einmannbetrieben, Zweimannbetrieben ist auch dabei, ne?
Natürlich. Das macht ja die Branche und vor allen Dingen die Fähigkeit, mal hinzuhören, auch von der Politik so schwer, weil unsere Branche so atomisiert ist. Es ist das Hotel zur Post, es ist das der Gasthof zum Goldenen Krug oder auch der Italiener um die Ecke. Und das nimmt man natürlich in Berlin so nicht wahr. Man muss aber trotzdem sich auf der Zunge zergehen lassen, dass die Produktivität, das Bruttoinlandsprodukt, immerhin fast 9% vom gesamten Inlandsprodukt von Deutschland darstellt. Nämlich über 460 Milliarden werden in Hotelbetrieben und Gastronomen, wenn man es aggregiert, so wie das die Automobilindustrie macht, die 550 Milliarden insgesamt erwirtschaften, mit 800.000 Menschen. Und bei der Hotellerie und Gastronomie kannst du schätzen, wie viele Menschen dort arbeiten?
Wie viel sind es?
6 Millionen Menschen sind in dieser Branche unterwegs.
Und die Branche wird für Deutschland immer wichtiger.
Sie wird für immer wichtiger. Man sagt zwar, das haben wir in der Corona-Krise erleben müssen, wir sind nicht systemrelevant. Deswegen hat man ja auch der Deutsche, der Essen, Schlafen, Trinken bezeichnet als etwas, was basale Bedürfnisse befriedigt auf der Maslow'schen Pyramide. Das darf nicht so teuer sein. Ja, bitte, in Parenthesen gesprochen, seit Aldi 1959, günstig, pervertiert für meine Begriffe durch Metro, geizesgeil, gibt es kein Land.
Geizesgeil war nicht Metro, das war...
Doch, das war Metro, das war Saturn. War
Mediamarkt.
Ja, Saturn.
Mediamarkt, Saturn.
Also okay, gehört
zur Metro-Gruppe. Ja,
zur Metro-Gruppe.
Du hast vollkommen.
Und ich glaube, sie haben der deutschen Volkswirtschaft keinen großen Gefallen getan mit diesem Werbespruch, weil es gibt auf der Welt kaum ein Land, was so sehr über den Preis bewirbt, ja, billiger und mehr. In der Betriebswirtschaft sagt man das Minimax-Prinzip und das ist nicht real. Ich kann nicht für ganz wenig Geld ganz viel leisten. Ich kann nur an einer Stelle nach dem Ceteris Paribus-Modell drehen und nicht an zwei Stellen gleichzeitig drehen. Aber die Deutschen meinen, sie können es und sie sind in der Hotellerie von dem Jahr 2024 auf 25 auf die letzte Stelle in der Entwicklung der Zimmerdurchschnittsrate gesprungen, nämlich -4,8% auf eine Gesamtrate im Markt von 115 Euro. Zweitschlechtester sind die Franzosen mit -3,8%, aber nicht 115 Euro Durchschnittsrate, sondern 165 Euro Durchschnittsrate. Und dieses Beispiel zeigt schon, wo wir stehen. Das, was auf den Kosten wahnsinnigen Druck ausübt, und wir haben die Welle noch nicht gesehen, weil die Mindestlohnerhöhung fast über 30% und die Energiekostenerhöhungen sich erst noch auswirken. Die haben wir noch nicht gespürt. Jetzt werden die Ernten eingefahren und bei den Ernten wird der Mindestlohn extrem ansteigen über die Stundenlöhne und damit werden die Produkte wesentlich teurer. Das heißt, wir werden jetzt noch in den nächsten Monaten sehen und auch vor allen Dingen im nächsten Jahr, dass die Lebensmittel sich weiter verteuern. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch eine Verteuerung in der Energie. Und das führt wieder zu einer Verteuerung sämtlicher Produkte, die wir in den Hotels beziehen müssen. Können wir das in unseren Preisen wieder ausgleichen? Nein. Der Kunde bleibt zwar mehr, deswegen sagen auch Politiker, Mensch, ihr habt doch wieder wahnsinnige Belegungen, weil keiner will nach Dubai und keiner will sonst wohin fliegen. Wir bleiben doch ein bisschen mehr in Deutschland. Ja, aber man spart. Man verhandelt über die Rate an der Rezeption. Man kürzt einen Tag Urlaub und man teilt sich eine Pizza und trinkt den Wein zu Hause.
Spürst du das in den Häusern
ja,
vor Ort?
Ja, extrem. Wir spüren
das. Ihr spürt das extrem?
Wir spüren das. Und vor allen Dingen auch noch den zweiten Bereich des Businessmarktes spüren wir es natürlich auch, weil die Firmen streichen. Und wir sind als Hotelier mit einem Meeting Incentive, wenn es nicht gerade eine Vertriebsveranstaltung ist, aus Sicht der ich direkt Umsatz generieren kann und wir eine Motivations- oder Incentive-Veranstaltung verkauft haben an Kunden, werden diese leicht gestrichen. Es ist so leicht, als Unternehmer zu sagen, ich muss in diesem Jahr noch ein paar Kosten sparen, was machen wir? Komm, Incentive machen wir nächstes Jahr. Mhm. Zack, gestrichen. Der Rotstift beginnt immer in der Hotellerie und in der Gastronomie zuerst. Wir haben das letztes Jahr schon Weihnachten gespürt und ich denke, das werden wir auch dieses Jahr wieder Weihnachten spüren und wie 27 wird. Man hatte in 25 schon gesagt, Hauptsache 25, we have to survive. Mhm. Diese Sprüche werden jetzt prolongiert auf die Jahre 26 und wahrscheinlich auch 27.
Was macht dir denn ein bisschen Mut, damit wir ein bisschen hier auch die Sonne aufgehen lassen können? Du kennst die Frage, was macht der Deutsche, wenn er Licht am Ende des Tunnels sieht? Er baut den Tunnel länger. So, wir sind aber grundsätzlich positive Menschen und schauen optimistisch in die Zukunft. Was gibt es denn an Hoffnungsschimmer für dich?
Also ich glaube, der Hoffnungsschimmer geht immer auf das Individuum selbst, das heißt auf den einzelnen Unternehmer. Für die Gesamtbranche, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht es dunkel aus. Aber für den Einzelnen, der sich anstrengt, der ein besonderes Konzept aufbaut, der sagt, ich bin für den Gast da und darüber auch eine Differenzierung gestaltet in seiner Rate, der kann Chancen auch in diesen schweren Zeiten bekommen. Davon gehe ich aus, wenn ein Restaurant eine super Leistung bringt und auch für seine Gäste da ist. Aber schau mal, wie viele deiner Lieblingsrestaurants haben die Situation, dass sie nicht nur zwei, sondern sogar drei Abende mittlerweile schließen, weil sie auf der einen Seite den Kostendruck erlegen sind und auf der anderen Seite das Personal nicht finden. Dieser Personaldruck bleibt auf einem hohen Niveau, ist aber ein wenig besser geworden, um da mal so eine Aussicht zu gestalten. Mhm. Also, dass alles abwandert zu Lieferando und dass alles abwandert an die Kasse, so wie das in Corona-Zeiten waren, das ist vorbei. Außerdem ist ja auch die Mehr, dass unsere Branche schlecht bezahlt, auch nicht mehr gegeben. Wir sind im Mittelfeld angekommen. Das heißt, wenn die Eltern sagen, geh, mach mal einen Bogen um die Hotellerie und Gastronomie, wenn die Ausbildungszeit vorbei ist, dann ist das mittlerweile falsch und auch historisch betrachtet mal aus dem Kopf zu verdammen. Das Durchschnittsgehalt ist jetzt mittlerweile auf dem Durchschnittsgehalt in Deutschland angekommen in der Hotellerie.
Und es ist nach wie vor, wenn man den Gast liebt und wenn man Hotels liebt, wenn man tolle Gaststätten liebt, ist nach wie vor ein faszinierender Beruf. Das ist ja etwas, gerade wenn man mit den jungen Auszubildenden spricht, was jeden Tag anders ist, weil du jeden Tag mit anderen Menschen auch zu tun hast, weil du jeden Tag etwas Neues erlebst, was dir auch Freude bereiten kann. Das ist ja nach wie vor eine wunderbare Branche, in der man arbeiten kann, oder?
Deswegen auch Genießer-Podcast, weil dem Grunde nach muss man in der Tat sagen, es ist ein Beruf, der von Menschen für Menschen ist. Und das müssen wir auch in allen Entwicklungen der Zukunft behalten. Das gilt ja auch für KI und für Technologie. Es ist richtig, die Dinge zu nutzen, mit ihnen zu leben und es nicht zu verpassen. Aber man darf nie vergessen, dass wir einen Berufszweig gewählt haben, der von Menschen für Menschen ist. Und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Botschaft. Und wer das ausfeilt und seine Leistung darauf ausrichtet und von mir aus im Background immer mehr technologisiert, aber vor der Rezeption am Gast immer stärker wird, der hat auch eine gute Zukunft.
Ihr wart selbst am Gast, die Familie Iserlohr. Komm, lass uns das mal vorziehen. Das war ein ganz besonderer Moment, eigentlich aus etwas sehr Blödem geboren, denn es gab einen Streik im Mai in Wiesbaden. Und da habt ihr gesagt, naja, wenn die da streiken im Palace Hotel, dann rückt die Familie Iserlohr eben selber an. Hast noch ein paar Leute aus dem Management mitgebracht. Man muss ja da die Streikregeln beachten, aber die Familie darf ran. Und aus dem Top-Management hast du auch Leute mitgebracht, weil am 19. Mai in Wiesbaden, an einem Tag, wo die Bude eigentlich voll war, gestreikt wurde. Wie war das? Ich hab ein paar Bilder gesehen. Du, deine liebe Frau, Heike, deine Tochter, ihr wart in der Küche, ihr habt das Besteck sauber gemacht. Erzähl uns etwas über diese Situation, die ja für euch als Familie auch außergewöhnlich ist.
Ja, die wenigen Momente, wir saßen am Abendtisch und das Telefon läutete, Steffi Brandes war dran, unsere Geschäftsführerin von der Dorint, und sagte, Herr Iserlohr, ist doch passiert. Morgen ist ja die IMAX in Frankfurt und die NGG, das ist die Gewerkschaft Nahrung und Genussmittel, hat aufgerufen zu einem Streik und unser Hotel hat sich daran mit beteiligt in Wiesbaden. Die wollen also mit dem Bus mit allen Mann um 8 Uhr dann nach Frankfurt fahren und dort streiken. Ja, sage ich, und was heißt das für uns? Ja, Herr Iserlohr, wir haben morgen 100% Belegung, also 300 Zimmer, alle belegt und 7 Veranstaltungen, ja, mit Tagesmenü, Buffet und allem drum und dran. Ja, ich sage, wie machen wir das jetzt? Dann habe ich so ein bisschen auch Nachhilfe bekommen im Bereich Streikrecht. Mhm. Man darf also nicht aus einem anderen Hotel jetzt sagen, komm, wer hat Lust mitzuarbeiten? Wir fahren nach Wiesbaden und stemmen das jetzt gemeinsam. Das geht nicht, weil der abgebende Betriebsrat und der aufnehmende Betriebsrat jeweils zustimmen müsste. Und das wird ja der Betriebsrat des streikenden Hotels sicherlich nicht unterstützen. Und somit können wir also nur mit leitenden Angestellten arbeiten und somit sind einige Regionaldirektoren angereist aus Berlin, aus Oberursel, aus Köln. Die haben dann auch die Schürze in die Hand genommen und die Frau Brandes. Und dann haben wir am Abendtisch, meine Tochter sagte, komm, wir machen das auch. Und dann haben wir uns morgens ins Auto gepackt um 6 Uhr und sind dann losgefahren nach Wiesbaden und sind um 8 Uhr zur Frau Reinhardt. Die Heike Reinhardt ist dort die Generaldirektorin und gesagt, wir melden uns zum Dienst. Was sollen wir tun?
Was sie natürlich ganz lustig fand. Wozu wurdest du denn eingeteilt?
Ich
Page. Ich kann mir vorstellen, du wirst ein fantastischer Page.
Nee.
Wenn man dich als erstes im Hotel erlebt, darf ich in die Koffer abnehmen. Nein, das war's nicht.
Ja, nur ich passe nicht in die Uniform. Deswegen war es das nicht.
Ach komm, hör auf.
War es das nicht, sondern ich habe direkt beim Frühstück geholfen. Also abgeräumt, nach einem Kaffee gefragt und noch was gebracht.
Nicht auch zu erkennen gegeben?
Nein. Okay. Im Gegenteil, das war das Kompliment schlechthin. Frau Reinhardt hat zum Schluss gesagt, es hat keiner gemerkt.
Es hat keiner gemerkt, dass eine mehr oder weniger ungelernte Kraft im Service war. Wann hast du das zum letzten Mal gemacht? Überhaupt schon mal?
Ach ja, des Öfteren. Also das kommt schon mal vor. Jetzt nicht im Hotel.
Dann bekommt unsere Sendung Undercover Boss eine ganz andere Bedeutung.
Ja, genau. Ich habe dann aber, um das richtig draußen auch zu verstehen, wenn jetzt Betriebsräte zuhören, ja, also ich möchte ja nicht das Streikrecht untergraben, auf keinen Fall. Natürlich haben alle Mitarbeiter das Recht zu streiken für ihre Rechte. Aber der Unternehmer hat doch das Recht, den Laden zu stabilisieren. Und wenn er selbst eingreifen muss, weil wir müssen ja auch das Gehalt der Zukunft verdienen. Und ein solcher Tag, wenn er ausfallen würde, das wären mal glatte 100.000 Euro Umsatz. Wenn wir allen gesagt hätten, können euch leider nicht bedienen, können nicht einchecken, können nichts machen, ihr müsst woanders hingehen. Das wäre bis zu Schadenersatz gekommen. Also 100, 150.000 hätte uns dieser Tag gekostet, wenn der jetzt komplett ausgefallen wäre. Also war es allen Schweiß wert, die leitenden Angestellten zusammenzubringen und zu sagen, wir machen das, wir gleichen das aus.
Wo wurde deine Frau eingeteilt? Wo wurde deine Tochter eingeteilt?
Meine Frau und meine Tochter haben in der Küche das Silber poliert, nachdem die schmutzigen Gabeln und Teller und alles dann in der Spülküche aufbereitet wurden. Dann haben die das alles wieder zurechtgesetzt. Dann hat meine Tochter und meine Frau oben im Konferenz, im Bankettbereich die Rechauss aufgebaut und das Essen mit reingetragen, sodass dann in den Kaffeepausen entsprechend alles ausgestattet war, aber auch in der Mittagspause das Buffet aufgebaut war. Und so wuselte jeder durch die Gegend. Also im Prinzip, man hat sich gefühlt so wie Azubi im ersten Lehrjahr. Was mache ich denn jetzt?
Family Business der allerfeinsten Art. Im Juni sind wieder Betriebsratswahlen, bei dir also wichtig, ein partnerschaftliches Denken, gemeinsam auch mit den Kollegen vom Betriebsrat, kein Klassenkampf.
Nein, ich glaube, das war von der Frau Baas ungeschickt, ja, weil wir sind schon Partner. Und ich glaube, dass gerade die Menschen, die bei Dorint arbeiten, und das ist jetzt kein Eigenmarketing, sondern das ist Wahrheit, unsere Fluktuation ist geringer als die von vielen, vielen anderen Konzernen. Ich rede von Konzernen, nicht von Familienbetrieben. Das Hotel Blauer Bock, in wo auch immer, ja, als Familienbetrieb, da ist man ja mehr wie in der Freundschaft, Verwandtschaft, und da ist die Bindung ja noch stärker. Da ist eine Fluktuation selten der Fall. Je nachdem, wo es auf dem ländlichen Bereich ist, sowieso dann auch schwierig zu sagen, ich wechsle. Aber in einer Hotelkette, da ist es natürlich schneller, dass eine Fluktuation entsteht. Und wir sind unter 25%. Und das ist für die Branche im Vergleich sehr niedrig in der Fluktuation. Und zum Beispiel unsere Direktoren, die haben eine Durchschnittsbindedauer von über 25 Jahren. Natürlich lässt das auf den Hierarchiestufen dann ein bisschen mehr nach, diese Bindung. Aber ich muss sagen, dass ich sehr stolz darauf bin, dass wir eine sehr niedrige Frequenz haben. Und das spricht ja doch dafür, dass wir nicht alles falsch machen.
So schlimm kann es bei dir dann nicht sein, wenn die Leute so lange bei dir bleiben. Wir haben, wenn wir die Gesamtsituation der Hotellerie ansehen, natürlich auch noch die Themen, dass die Bürokratie Managementkapazität bietet. Wir haben das Thema Investitionsstau. Wir haben struktureller Wandelprobleme im Nachfrage- und Vertriebsverhalten. Ich glaube, auch die Pachtmodelle stehen ein bisschen unter Druck. Das sind alles Themen, mit denen du dich täglich beschäftigst.
Klar, die Pachtmodelle stehen deswegen auch unter Druck, weil man natürlich jetzt feststellt, wie bei der großen Insolvenz von der REWO, wo auf einmal 200 Hotels einen Insolvenzantrag gestellt haben, da sind ja viele, viele große Player mit involviert. Also zum Beispiel eine Deka, eine Union Invest, die kennt man in der Werbung, dort legt man sein Geld an, und die haben mehrere Hotels verpachtet an eine solche entsprechende Hotelgesellschaft. Und wenn die natürlich dann in die Insolvenz geht, dann hat man ein Riesenproblem. Wer ist denn der Nachfolger? Und wie wird das geregelt? Und das ist im Moment bei einigen Firmen der Fall, dass man da tatsächlich die Nachfolgeschaften sucht. Und was hat das für einen Einfluss anschließend? Ist der Pachtvertrag in Kombination mit einem Franchise-Vertrag, meist amerikanische Firmen, noch der richtige Weg? Mhm. Oder muss man mehr wieder auf ein duales System gehen, dass man sagt, ich habe einen Pächter und ich habe einen Verpächter. Das größte Modell in Deutschland ist ja nach wie vor das trilaterale Verhältnis. Das heißt, ich brauche noch einen Franchise-Geber und dann verdienen ja schon drei dran. Da muss man mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg bleibt.
Der richtige Weg, um Menschen glücklich zu machen, ist auf jeden Fall einer, den man gehen kann im Rheingau. Es wird, ihr Lieben da draußen, jetzt richtig lecker. Natürlich kennen alle den Nassauer Hof, der momentan von dir wieder sehr aufgehübscht wird. Da werden wir aber noch ein bisschen brauchen, bis es soweit ist.
Ja, das wird so sein, aber ich bin stolz, am 27.03. die Baugenehmigung bekommen zu haben. Und wir dürfen wieder aufstocken auf das Niveau von 1909 mit Türmchen. Und das ist jetzt abgestimmt, das hat uns 8 Jahre gekostet, der Arbeit mit der Denkmalpflege und 8 Jahre mit den entsprechenden Baugenehmigungen.
8 Jahre, bis man dann soweit ist.
8 Jahre.
Und dann kann man erst langsam loslegen.
Richtig.
Und das ist ja eine Hotellerie, gibt es ja auch andere Hotels hier in Köln zum Beispiel, die das kennen, die da seit 14 Jahren da dran sind.
Richtig. Aber da kommen natürlich die Zahnbürstenkolonnen noch dazu. Das heißt, in dem Moment, wo man irgendeine Amphore findet, dann geht's natürlich ganz langsam weiter, weil man dann Kubikzentimeter für Kubikzentimeter
abtragen
des Erdreiches darf. Abtragen darf.
Aber wir sind
Mitte 28 werden wir mit dem Nassauhof wieder da sein.
Wir sind jetzt schon im historischen Kontext, denn ihr habt was Tolles gemacht. Die legendäre Ente aus dem Nassauhof, die habt ihr in einen unfassbar historischen Kontext gesetzt. Wo seid ihr mit der Ente?
Nicht minder in das berühmte, in Eltville vorhandene Kloster Eberbach.
So, und das kennen die Feinschmecker natürlich aus Der Name der Rose. Umberto Eco hat ja dieses unfassbare Buch geschrieben, dann verfilmt worden mit Sean Connery in der Rolle des
William Baskerville.
William, ich glaube von Baskerville sogar war es. Das ist eine solche, finde ich, unglaubliche Kombination, dieser Genuss der Ente. Dann rüber ins Kloster Eberbach, wo der Michael Kammermeier dann seine Kunst weiter entfaltet. Wir versuchen gleich mal entweder den Michael Kammermeier oder den Jimmy Ledemazel mit in die Leitung zu kriegen, denn die beiden schmeißen das da und wollen auch von Ihnen ein bisschen hören, wie das da so ist. Aber vielleicht vorab 2, 3 Sätze auch zu diesem unglaublichen Ort, Kloster Eberbach. Das ist ein Raum, der dich auch fasziniert.
Naja, wenn man so überlegt, hast du den Film gesehen?
Natürlich.
Natürlich.
Klar. Also die Älteren von uns erinnern sich, das Buch habe ich nicht gelesen. Aber ich bin natürlich großer Fan von Umberto Eco, der ist ja auch jetzt vor 10 Jahren schon verstorben. Und der hat ja da mal gesagt, Romanfiguren werden geschaffen, damit sie auf eigene Rechnung leben. Ja? Also das finde ich ganz schönen Satz. Und er hat auch über sich selbst gesagt, schon in weiser Voraussicht, dass er selbst mal die Augen schließt, der Autor müsste das Zeitliche segnen, nachdem er geschrieben hat, damit er die Eigenbewegung des Textes nicht stört.
Mhm.
Finde ich auch ganz schön.
Das ist ein guter Ansatz, weil ich glaube, du hast richtig gemacht. Du hast erst den Film gesehen. Jetzt solltest du das Buch lesen.
Dann verstehe ich es auch.
Wenn du es umgekehrt machst, bist du zu eingeschränkt.
Dann erwartest du dieses und jenes.
Richtig.
Und das Buch öffnet nochmal weitere Fenster.
Und jetzt öffne nochmal deinen Kopf an der Stelle und deinen Geist, weil es ist viel zu eingeschränkt. Ja, das Kloster Eberbach ist ehrwürdig, gibt dir aber vor, wie du in diesem Roman zu denken hast. Und wenn du den Roman erst gelesen hast und mit deiner Fantasie du durchgegangen bist, dann würdest du viel zu sehr eingeschränkt, wenn du es andersrum schaust.
Denn, ich weiß nicht, ob ich das Buch noch lesen will. Umberto Eco hat nämlich auch mal gesagt, ich versuche ja, von Buch zu Buch immer komplizierter zu werden, um die Leser abzuschrecken. Ich weiß nicht, ob das Ironie war, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das eine wunderbare Welt, in die ihr da eintaucht, mit der Basilika, mit dem Mönchsdormitorium, mit dem Skriptorium, mit der Tür zur geheimnisvollen Bibliothek und da genau wollen wir jetzt mal hingehen. Wir gehen mal rüber ins Kloster Eberbach. In diesem wunderbaren Umfeld im Kloster Eberbach dürfen diese beiden arbeiten. Es ist der Gastgeber und Restaurantleiter Jimmy Ledemazel und die Legende in der Küche, der wunderbare Michael Kammermeier. Hallo die Herren.
Hallo.
Der Michael Kammermeier weiß es nicht, aber ich weiß es. Wissen Sie, was uns beide persönlich verbindet? Es ist der 7. Juni.
Ah.
Sie haben am 7. Juni Geburtstag, richtig? Und werden die
leider so im Internet und ich kriege das nicht mehr raus.
Sie haben am 8. Juni Geburtstag. Okay, uns verbindet nichts. Uns verbindet nichts.
Uns verbindet gar nichts, aber ich kann 2 Tage feiern. Also ich habe keine Ahnung.
Sie werden 48 dieses Jahr. Ist das richtig wenigstens?
Das ist richtig, ja.
Okay. Und haben
verbindet
seit
uns das wenigstens mal.
Ja, also ich habe tatsächlich am 7. Juni, aber seien Sie froh, dass Sie nicht am 7. Juni Geburtstag haben. Da haben nur wahnsinnige Geburtstag, ja? Prince, 7. Juni, Roberto Blanco, 7. Juni, Tom Jones, Wolfram Cohns. Alle am 7. Juni Geburtstag. Aber am 8. Juni, da haben wir viel bessere Leute Geburtstag. Sie zum Beispiel.
Das sind die Guten.
Und jetzt werden Sie da 48. Seit wie vielen Jahren kochen Sie jetzt auf Sternenniveau?
Also ich habe angefangen im Nassauhof 2001 und da waren wir noch, da waren mein Vorgänger noch, Gerd Eis. Aber mittlerweile sind es 20 Jahre, wo ich den Stern habe. Und insgesamt sind es in der Ente allgemein 47 Jahre.
Wahnsinn. Wenn man so eine Legacy, so ein Vermächtnis hat, ist das Druck, ist das Motivation, was ist das?
Naja, am Anfang war das schon alles ziemlich spannend und da war ich sehr, sehr nervös, war ich aufgeregt. Ich habe mit 28 Jahren den Küchenchefposten übernommen. Aber mittlerweile funktioniert es ganz gut. Wir haben ein sehr gutes Team und Herausforderungen, immer weiterzumachen, die ist natürlich da.
Jetzt ist es eine besondere Herausforderung, wenn man mit der Ente da im Nassauer Hof war, viele, viele Jahre, dann zieht man mal kurz um in eine neue Location, Kloster Eberbach. Wie ist das? Was war die größte Herausforderung?
Naja, als erstes muss man sagen, ich war natürlich also auch ein bisschen froh. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren oder 25 Jahren im Nassauer Hof. Ich habe mich ein bisschen gefreut auf einen kleinen Tapetenwechsel. Das war für mich ganz gut, ohne dass ich jetzt kündigen musste. Und also für mich war das sehr gut. Für das Personal waren auch sehr happy, weil die auch schon sehr lange da sind. Die Herausforderung ist natürlich, dass die Küche jetzt oder dass der Nassauer Hof ein sehr großes Gebäude ist mit vielen Kellern und vielen Stauraum. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Aber im Endeffekt haben wir es jetzt halt geschafft, auf nur das Wichtigste mitzunehmen und uns da ein bisschen zu verkleinern und uns Luft zu machen.
Ein Michelin-Stern, 16 Punkte bei Gomio und das in einer unglaublichen Kontinuität, jeden Tag da wieder abzuliefern. Inspired by the world's flavor. Das ist so ein bisschen das Motto, was Sie sich selbst gegeben haben. Was bedeutet das?
Naja, wir wollten uns im Nassauer Hof nicht unbedingt festsetzen auf irgendeine Küchenrichtung, weil wir eigentlich schon Spaß daran haben, Produkte aus der ganzen Welt zu benutzen. Das heißt, wenn wir heute Lust haben, irgendwas aus Japan zu nehmen oder aus Südamerika, dann machen wir das auch. Wir versuchen jetzt im Kloster ein bisschen das Ganze regionaler zu gestalten, weil wir natürlich die Region mitnehmen wollten oder die Region ein bisschen spielen wollten. Aber im Nassauer Hof passt es einfach dazu, dass wir die Produkte aus der ganzen Welt eigentlich benutzen können. Das heißt, wenn wir Hummer wollen, Langustin, Jakobsmuschel und können natürlich auch regionale Sachen benutzen. Also einfach nur, damit wir frei sind und uns nicht in irgendeine in eine Ecke stellen wollten oder in eine Schiene drängen wollten.
Ihr sagt ja immer so nett, die Ente ist überall auf der Welt zu Hause, außer in der Antarktis. Also ihr habt verschiedenste kulinarische ja. Flugrouten. Wo geht die Reise momentan überhaupt im Genuss hin?
Ja, das ist, also wie ich schon gesagt habe, im Moment ist jetzt ein bisschen regional angesagt, weil wir halt in dem Kloster sind und weil wir uns natürlich da gut ankommen wollten und die Region mitnehmen wollten, auch die Produzenten im Umkreis. Das war für uns ganz wichtig, dass wir da freundlich ankommen. Und allgemein die Reise ist immer schwer zu sagen, weil es ist natürlich, die ganze Welt ist offen. Eigentlich geht es nur noch mehr um die Kombination, Produkte aus der ganzen Welt, aber davon spannende Gerichte zu gestalten. Das ist quasi das, was gerade so der Trend ist.
Wir wollen gleich noch, lieber Michael Kammermeier, ein Signature-Dish von Ihnen hören. Und Sie müssten uns dann hier ein bisschen im Genuss-Podcast alles easy auch verraten, wie unsere Fans das zubereiten können. Also können Sie sich jetzt mal in Ruhe überlegen. Vorher kurze Frage an Jimmy Ledemarsel, der auch schon viele tolle Stationen hinter sich hat, jetzt aber, glaube ich, hier eine neue Heimat gefunden hat als Gastgeber, die außergewöhnlich ist. Und da kann man auch ein bisschen länger bleiben, Jimmy, oder?
Auf jeden Fall. Ich fühle mich sehr, sehr wohl in Wiesbaden oder jetzt im Rheingau. Und wenn man überlegt, im August, es wird schon 3 Jahre, die Zeit rennt.
Sie waren an der Côte d'Azur, Sie waren in Spanien, Sie waren in Irland, im wunderbaren Ashford Castle, Sie waren bei Dieter Müller im Schlosshotel Leerbach, Sie waren in Wolfsburg im Ritz-Carlton, Sie waren im Aqua, Sie waren im Überland, Sie waren in so vielen Plätzen, von denen man ja überall etwas mitnimmt, waren Maître des Jahres. Was ist das Besondere jetzt bei der Ente? Was ist das, was Sie da jetzt wirklich so begeistert? Außer natürlich dem Michael Kammermeier, der übrigens am 8. Juni Geburtstag hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe.
Ja, genau. Ich kann Ihnen das sagen. Erstmal, Wiesbaden war wirklich ein Zufall. Ich hatte eigentlich nie gedacht, irgendwann nach Wiesbaden zu kommen. Mein Ziel war, in Niedersachsen zu bleiben, in Wolfsburg, also neben Wolfsburg. Durch ein Kollege habe ich erfahren, dass es in Entwürfen Restaurantleiter gesucht wird. Ich bin mit meiner Frau, mit meinem Sohn, 2 Tage runtergefallen. Ich habe einen Tag oder einen Abend mit dem Team gearbeitet. Und wie soll ich Ihnen das sagen? Für mich das war wie Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß, er kann man mal wieder hier lachen, aber bei uns Franzosen, es geht wirklich um Essen, Trinken und Liebe. Und es war mir klar im Moment, dass ich in der Ente anfangen wollte.
Schön, dass Sie jetzt als Franzose diese Klischees gespielt haben. Der Dirk, Iserloh und ich, wir sitzen ja gelegentlich zusammen und überlegen, was können wir auch aus den Genusswelten der anderen Länder lernen, ist es nach wie vor so, dass der Franzose einfach bereit ist, auch mehr Geld für Essen und Trinken und für Genuss auszugeben als der Deutsche? Können wir da von euch Franzosen immer noch was lernen, was Genuss angeht?
Ja, schauen Sie mal, deshalb fahren wir vielleicht wieder Peugeot oder Renault, aber der Kühlschrank ist immer voll.
Ja, das genieße ich so an den ausländischen Tischen, weil dort weiß man einfach, was Genuss bedeutet. Und deswegen gibt es ja auch eine Siesta in Spanien und die lässt man sich auch nicht nehmen. Und man geht dann abends spät nochmal mit der Familie essen. Diese Kultur hat eine ganz andere Wertstellung für Essen, Schlafen und auch Trinken. Und das kennen wir Deutsche so nicht und darunter leidet unsere Branche, leider.
Essen, Schlafen, Trinken, ach herrlich, ich wusste, es wird ein wirklicher Genuss heute. Jimmy, was essen Sie gerne?
Ich esse alles. Es gibt wenig Sachen, die ich nicht mag. Vielleicht ein paar Fisch, Fleisch, Meeresfrüchte, genau. Ich esse eigentlich alles. Ja.
Und bei Michael Kammermeier, was essen Sie da am liebsten? Was bringt der auf den Tisch, wo Sie sagen, das kann in der Form, in der Qualität nur der Michael Kammermeier? Die Frage
Was ist
Sie?
Die Frage an Jimmy?
Ja, das war eine Frage an Jimmy.
Also ich koche ja jeden Tag Personalessen, muss er auch essen, ist auch mit dem zufrieden.
Ich bin da oben, die Person ist sehr zufrieden. Wenn der Kammermeier Personalessen macht, dann wird er dann gedacht, ich esse immer zwei Teller.
Okay, aber der Wolfram hat ja gefragt, welches Signature-Dish vielleicht das Besondere ist.
Ja.
Und das wird ja doch garantiert unser lieber Jimmy schon probiert haben, ne? Oder?
Ja, aktuell, genau. Ich würde sagen, von der aktuellen Karte, wir haben den Steinbutt. Ich liebe Steinbutt. Er wird in Holunderblüten Butter gebraten. Dazu kommen noch Spargel, Gemüse, ein Genuss.
Was ist der Steinbutt auf Französisch?
Turbo.
Oh, Turbo.
Klingt ja, dann auch gut, ne?
Klingt wunderbar.
Turbo, ja.
Michael, ganz kurz, in ein paar Sätzen ein wunderbares Gericht, von Ihnen inspiriert, für auch unsere Genießer, die uns jetzt zuhören. Was können Sie mitgeben? Was können die einfach auch vielleicht machen, ohne dass es zu kompliziert ist und dass sie ein bisschen Kammermeier-Feeling auf dem Teller haben?
Ich denke, jetzt im Sommer ist einfach was Schönes. Wir nehmen jetzt zum Beispiel ein Produkt, wir haben die Whisperforelle jetzt auf der Karte. Das ist für jeden einfach zu bekommen und es ist gerade, glaube ich, der frischeste Fisch, den man kriegen kann, einfach zu Forellenzug zu fahren, mal eine Lachsforelle zu holen. Da braucht man keinen großen Lachs oder keinen Meerfisch. Also wenn Sie sich einfach eine Lachsforelle holen, bei eben in der Forellenzug zum Beispiel, was wir gerne machen, ist einfach filetieren, runterschneiden, einfach roh marinieren, ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Limonen, Olivenöl drüber. Und dann wichtig wäre vielleicht noch ein bisschen Fenchelsalat, irgendwas Knackiges, was Knuspriges. Das ist das perfekte Sommergericht eigentlich.
Was ist das Wichtigste bei der Zubereitung einer Forelle? Was ist, was dann die Forelle besonders macht und was ist ein No-Go?
Die Forelle oder Lachsforelle an sich ist, also mir ist erstmal wichtig, dass es die frische ist, dass man die einfach, wenn man jetzt in den Supermarkt kommt und irgendeinen Meerfisch holt, weiß man oft nicht, wie lange der jetzt schon unterwegs ist etc., sondern man kann einfach jetzt in die Forellenzucht fahren, man kriegt den frisch rausgezogen und man darf diesen Fisch einfach nicht unterschätzen. Ist ein toller Fisch, er ist frisch, man kann eigentlich sehr viel damit machen. Das Wichtigste ist einfach nicht übergaren, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber wenn man ihn braten sollte, dann vielleicht nur kurz ein, zwei Minuten in der Pfanne und dass der immer schön in der Mitte glasig ist und dann hat man ein wunderbares Gericht.
Also wir merken schon, dass so ein ganz kleines Hüngerchen in uns aufkommt.
Lasse ich den anderen, ich komme lieber zu ihm. Und deswegen, Jimmy, sag mal ganz kurz, die Chance solltet ihr jetzt nutzen. Ihr seid mit allem Mann ins Kloster Eberbach. Wie erreiche ich euch? Wie schnell bin ich aus Wiesbaden, aus der Umgebung bei euch? Wo seid ihr genau? Ich will ja demnächst zu euch kommen. Erklär das mal.
Schöne Rheingau.
Genau, ich wollte sagen, Kloster Eberbach, ja, es ist natürlich hier eine große Name, es ist ein von die älteste und größte Kloster Europa. Wir sind circa 20 Kilometer von Wiesbaden entfernt. Meiner Meinung nach ein Katzensprung. Man braucht circa 20, 25 Minuten mit dem Auto. Wir haben da auch aktuell viele Gäste, die aus Frankfurt kommen. Da würde ich schätzen, dass man circa 3/4 Stunde nach Verkehr vielleicht Stunde. Eigentlich im Moment, wir sind wirklich hier sehr zentral. Deshalb von Wiesbaden nach Frankfurt, man ist auch sehr schnell in Kloster Eberbach. Man findet das Restaurant Ente in Fortenhaus. Ja, es ist unser neues Wohnzimmer. Wir haben alles aus der Ente mitgenommen. Tische, Stühle, Dekoration, Bilder, damit wir die gleiche Ambiente schaffen können wie in der Ente in Wiesbaden. Damit jeder Gast sich wie zu Hause fühlt.
Und wenn ich dann bei euch gegessen habe, kann ich dann so draußen bei dem illuminierten Kloster dann noch ein Champagner mit meiner Frau trinken? Geht sowas?
Ich kann in Freiheit, alles muss weg. Deshalb Champagne, Wein, alles, was Sie möchten. Das Leben genießen, schönes Wetter, genau. Und einfach hier den Blick auf das Kloster, auf den Rangau, auf das Grüne. Es ist wunderschön.
Also vorher im Namen der Rose, jetzt im Namen des Rosé im Sommer. Ihr habt vor allen Dingen im Sommer noch ein unglaublich tolles Angebot an Kultur, das Rheingau Musikfestival. Habt ihr damit intensiv zu tun?
Ja. Das Rheingau Musikfestival findet von 20.06. bis 5.09. statt. Meiner Meinung nach Chorkunst und Musik, es ist eine tolle Kombination. Wir haben auch schon sehr, sehr viele Nachfrage, Gäste, die sich vor dem Konzert einfach verbinden lassen wollen. Und da bieten wir ein tolles Arrangement, ein tolles Menü, ein dreigängiges Menü, inklusive Aperitif, Kaffee, Wasser, ja, für einen Preis von 150 €. Der Gast hat natürlich die Möglichkeit, nach dem Konzert wieder uns zu besuchen. Nach wie vor ein Glas Champagne, ein Glas Wein auf die Terrasse, vielleicht noch einen kleinen Käseteller zum Abschluss. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Also zum Klavierkonzert Brahms bekomme ich dann als Ouvertüre die Ente und als Digestif anschließend noch einen genussvollen Abend.
Und eingerahmt von Michael Kammermeier und Jimmy Lidemarsel. Ich meine, das ist eine solche Inszenierung. Da kann Sean Connery als William von Baskerville bei Umberto Ecos Name der Rose aber sowas von einpacken. Die Herren, vielen Dank, dass ihr euch kurz Zeit genommen habt. Ich weiß, dass ihr euch immer sehr intensiv um alle kümmert, die da zu euch kommen. Ich habe gelernt, auch von Michael Kammermeier, dass er sogar das Personalessen mit verantwortet. Und sowas finde ich einfach, das ist für mich dann eben auch typisch Dorin, dass ihr euch auch um eure Leute intensiv kümmert. Das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, jeden Tag wird gekocht für alle.
Ihr Lieben, Jimmy, Michael, vielen Dank. Ja. Wir wünschen euch einen richtig tollen Genusssommer im Rheingau, in der Ente, im Kloster Eberbach. Es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen. Rechne mit dem Schlimmsten, ich werde das machen. Vielleicht am 8. Juni, ich muss mal gucken. Ja, ich weiß.
Kommen Sie einfach vorbei.
Super. Sehr gerne. Au revoir, Dankeschön und bis bald. Dankeschön. Also eine richtig tolle Truppe hast du da zusammen, lieber Dirk. Wo kriegst du immer die tollen Leute her?
Ja, ich habe ja eben was zur Fluktuation gesagt und das spricht vielleicht für sich. Ein Beruf von Menschen für Menschen. Und wenn du das ehrlich meinst, dann bleiben sie auch alle gemeinsam und wachsen zu einer Familie heran. Und das ist, glaube ich, der mitmacht, der empfindet das auch nicht als einen Spruch, der hier übers Mikrofon kommt, sondern das ist tatsächlich gelebte Wahrheit. Aber weißt du, was am 7.6. auch passiert ist? Das wird jetzt auch nochmal ganz richtig.
Jetzt bin ich gespannt, ob ich noch was lernen kann.
Ja.
Außer, dass ich da jedes Jahr.
Es wird jetzt auch in diesem Jahr wieder wichtig, dass man darauf nochmal zurückschaut, auf
was
die Motivation.
Am
7.6. hat Deutschland gegen Frankreich 7:6 im Elfmeterschießen gewonnen, gegen Frankreich.
Wann war das denn?
Ja, das war 1982 in Spanien.
Ah, okay.
Fußball-Weltmeisterschaft.
Aber das hast du deswegen auch so gemerkt, 7-6, 7-6?
Genau.
6-7, 6-7?
Ja, genau.
6-7, da haben wir es doch schon wieder, ja?
Und das war ein toller Abend, da war ich auch noch ein kleinerer Junge. Und
apropos Fußball, was macht so ein WM-Sommer mit der Hotellerie? Ist das gut, ist das schlecht?
Ja, das kommt drauf an. Also es gibt schon gute Momente, weil man, also wie nennt man das so, Public Viewing, genau, so heißt es. Public Viewing auch innerhalb eines Hotels stattfinden lassen kann. Ja, die Stimmung steigt. Auch in den Ressortstandorten hat das natürlich eine Bedeutung. Du musst den Fernseher anmachen, du machst es auch gerne in dem Moment. Und es zeugt natürlich auch von Gemeinschaft und Umsatzwachstum. Also Genuss mit Fußball ist sicherlich wieder angesagt.
Du bist eigentlich Tennisspieler, mit Fußballer bist du aber auch sehr intensiv, weiß ich ja, verbunden. Bist ja regelmäßig hier bei dem Weltclub 1. FC Köln,
ja,
wo die meisten sagen, es ist großartig, in Köln ins Fußballstadion zu gehen, bis sie anfangen, Fußball zu spielen. Aber das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ich muss sagen, dieses Kölner Publikum, das ist einzigartig und die haben dieses Jahr auch gar nicht schlecht gespielt.
Ja, du kennst ja den Spruch von den Kölnern, die sagen, Liebe kennt keine Liga. Das Stadion wäre auch voll, wenn wir in der 3. Liga spielen würden.
Du, als Düsseldorfer, da kann ich dir ein Lied von singen. Da bekommt der schöne Satz, nie mehr 2. Liga, eine ganz andere Bedeutung, weil er aus einer ganz anderen Richtung kommt.
So.
Lass uns vom Fußball weiter schweigen.
So ist es leider.
Es ist fürchterlich. Wir wollen aber nicht schweigen, wenn es darum geht, nochmal ganz schnell neue Standorte bei Dorint anzusehen. Wir haben euch, das wisst ihr, bei Alles Easy immer wieder auch gezeigt, was neu ist, was man sich anschauen muss, was man entdecken soll. Und dann bleiben wir doch mal in Düsseldorf, Deiker Höfe, eröffnet am 27.04. mit einem wirklich herausragenden Hauskonzert.
Ja, also der Eigentümer Schwarz Schütte mit Black Horse haben ja dieses Stadtviertel, es ist ja nicht nur ein Hotel, sondern ein ganzes Stadtviertel drumherum in Stockholm entstanden, auf dem Zubringer zum Flughafen und zur City. Und wir haben ein tolles Eröffnungsspektakel erleben dürfen, denn nicht minder als Max Giesinger war mit einem Hauskonzert zugegen und hat eine würdige Eröffnungsfeier mit uns zelebriert. Es waren ungefähr 200 Gäste da und damit war es ein ganz kleines, feines Hauskonzert. Zwischen Bar und Restaurant war die Bühne aufgebaut und es war hands-on mit Max Giesinger, tolle Stimmung und viel Genuss unterwegs.
Eine der Voices of Germany, der wirklich eine Stimme dieser Nation geworden ist, Max Giesinger. Er ist jemand, der die Leute derart auch in seinen Bann zieht. Fantastische Texte, wunderbare Musik. Er passte, glaube ich, da wie Faust aufs Auge. Weißt du übrigens, wer mal in Stockholm gewohnt hat?
Du?
Düsseldorf, Stockholm, ja. Und, wer war meine Nachbarin?
Du wirst es mir verraten.
Also ich habe tatsächlich die ersten 2 Jahre meines Lebens da gewohnt. Und ich lag als kleines, süßes Baby in Düsseldorf, Stockholm im Kinderwagen. Und dieser Kopf, da wo heute mehrere Haare sein könnten, wurde genau an der Stelle gestreichelt von der jetzigen Königin Silvia.
Nein.
Die hieß damals Silvia Sommerlath, war unsere Nachbarin, wohnte im sogenannten Schwedenhaus. Das war ein Holzhaus. Ihr Vater war in der Stahlindustrie tätig. Und mein Vater sagte immer, diese Silvia, das wäre das hübscheste Mädchen der Stadt gewesen. War ja damals auch noch ein bisschen jünger. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, ich wäre der hübscheste kleine Hosenscheißer.
Sagt sie das heute auch noch?
Du, wir haben uns wieder getroffen vor einigen Wochen in Düsseldorf. Auch bei der, da sind wir schon wieder bei der Verleihung Düsseldorfer des Jahres der Rheinischen Post. Und wir hatten vorher auch schon in verschiedenen Projekten zusammengearbeitet. Sie hat ja eine tolle Stiftung, die World Childhood Foundation. Und wir mit der RTL-Stiftung haben verschiedene Projekte schon gemacht in St. Petersburg, in Frankfurt, in Südafrika. Und als ich ihr erzählte, Majestät, damals haben sie einem süßen kleinen Baby über den Kopf gestreichelt in Düsseldorf, Stockholm. Sie konnte sich nicht daran erinnern. Ich finde das schockierend und ja, habe das auch. Also deswegen weiß ich, ob ich da noch Royalist bleiben kann. Aber Düsseldorf, Stockholm, die Deiker Höfe im Viereck City, Messe, Sport, Flughafen, das ist ein, glaube ich, perfekter Standort, wenn man von dort aus auch die Stadt erobern.
Ja, und ich muss nochmal ein Kompliment machen an unsere Mannschaft. Die musste ja über ein halbes Jahr durchhalten. Es gab einen ganz schweren Wasserschaden. Deswegen hat sich die Eröffnung sehr, sehr stark verzogen. Und der liebe Christian Schulte, der hier als Hoteldirektor unterwegs ist, der hat alles gegeben, Tag und Nacht, um dann pünktlich zur Eröffnung für Max Giesinger bereitzustehen und jeden Ecke und jeden Winkel geräumt, gesäubert und gestrichen. Es ist ein tolles Hotel geworden, sehr schick, mit künstlerischem Anhauch, auch mit einer Kunst, die in Richtung Mode geht. Also das Thema ist Mode. Das findet man dort wieder, auch mit Künstlern wie Coco Santamuerte, der Street-Art-Künstler, oder der Herr Kuhl, der bekannt ist mit den 6 Millionen, die er mal gedruckt hat und wurde erwischt. Also auch ein toller Künstler. Sehr schön. Der macht übrigens jetzt, meine Frau hängt, in dem Moment, wo wir hier heute sprechen, hängt sie die 10 Level of Art mit Hans Kuhl in Düsseldorf wieder auf, wird ein Jahr dort gastieren. Ist eine tolle Ausstellung, muss man sich anschauen. Ein super Künstler, ist jetzt schon über 80 Jahre alt. Und der Richter hat damals ja gesagt, ich muss ihn ja schon lassen. Sie haben künstlerisch wirklich sehr, sehr gut die Dollars gefälscht. Aber sie müssen leider 6 Jahre in den offenen Vollzug. Das kann ich für sie noch tun.
Das war, für euch ist es immer wieder aufregend, neue Standorte aufzumachen, neue Hotels zu eröffnen. Max Giesinger hat mal den schönen Satz gesagt, ich mag's, wenn man etwas zum ersten Mal macht. Das ist immer so aufregend. Ist es für dich noch aufregend, ein neues Hotel aufzumachen?
Immer wieder, weil ich habe zwar über 90 Hotels gebaut, aber ich weiß zwar nur, was man falsch machen kann, aber wir machen immer wieder Dinge falsch. Komischerweise denkt man, man hat es doch schon alles gebaut und man hat es doch schon alles durchdacht und schon wieder entdeckt man einen Fehler, den man wieder gestaltet hat. Zum Beispiel das Thema Licht im Badezimmer. Du glaubst nicht, wie schwer das ist, den Ingenieuren und auch den Fachingenieuren klarzumachen, wie man ein Badezimmer richtig beleuchtet.
Das ist ein Top-Thema, insbesondere natürlich auch für die weiblichen Gäste,
ja,
wie man vor dem Spiegel steht. Und da, wenn da das Licht falsch kommt, da ist ja schon die Laune im Eimer, ne?
Ja, das geht einfach nicht. Und deswegen achten wir auch darauf. Und in dem sogenannten Drint Design Review Board, so nennt sich das, alles so englische
Das ist aber quasi die Bibel, die du Leuten an die Hand gibst, um
genau
zu zeigen, so muss
und
es aussehen.
Dann gibt es zum Beispiel am 1. Juli gibt es die Musterzimmerbetrachtung in Wien und genau das passiert dort, dass man versucht, schon in der Kreationsphase die Fehler herauszumerzen. Das heißt, es wird ein Musterzimmer gebaut und man geht in dieses Musterzimmer und fühlt sich wie ein Gast und versucht jeden Winkel, da sind wir dann 5, 7, 8 Leute, die dann jeden Winkel versuchen auszutesten, um zu sagen, nee, da müssen wir noch die Steckdose ein bisschen weiter, hier fehlt ein Nachttischchen mit der Schublade und immer wieder werden die Themen neu diskutiert. Ja, und immer wieder kommt ein Architekt, der sich was Neues einfallen lässt und dann sagen wir, schön, aber nicht gebräuchlich. Mhm. Haben Sie mal an die Hausdame gedacht? Ja, wie soll die das denn pflegen? Mhm. Das sind die Themen, die man bei einer Musterzimmerbetrachtung immer wieder neu auf den Prüfstand stellen muss. Und das Thema Licht im Badezimmer ist ein Dauerbrenner.
Das dich seit Jahrzehnten jetzt begleitet. Wien wird wann die Tore öffnen?
Also ich glaube, weil unser Partner hier ist Strabag, also ein großer Baukonzern, die werden da auch ohne Verzug weiter arbeiten, dass wir Mitte 2028, vielleicht ist es das dritte Quartal 2028, die Tore öffnen und die Gäste empfangen dürfen.
Und jetzt schauen wir weiter in die Zukunft, denn das haben wir hier versprochen, dass immer wenn es aus der Dorint-Welt etwas Neues gibt, dass ihr das hier als erstes erfahrt. Wir schauen weiter nach Mannheim. Mannheim-Vogelstang, wie geht's da weiter?
Ja, das wird ganz witzig. Ein wunderschönes Haus in Mannheim, neu. Ist eine alte amerikanische Kaserne. Die hat ein Bauträger ganz pfiffig umgebaut in Bürogebäude. Das ist ungefähr, wenn man in Mannheim City steht und schaut in Richtung Norden, 14 Uhr. Stadtauswahlfahrt, 20 Minuten ist man dort. Und direkt neben dem Grundstück des Hotels befindet sich dort das Zelt Palazzo von dem Harald Wohlfahrt mit dem wunderbaren Varieté-Menü, was man dort gastieren und gutieren kann. Und wir sind dort dran, eine Partnerschaft mit ihm zu gründen. Vielleicht, wenn er es hört, dann freut er sich über unsere über unser Interesse. Aber wir haben schon vorher miteinander gesprochen. Und ich glaube, dieser Standort ist deswegen interessant, weil es ein ganz modernes, neues Viertel dort entsteht. Auf der anderen Seite entsteht die Hitachi-Europa-Zentrale mit vielen Bürogebäuden und ein riesig neues Stadtviertel in Mannheim. Und wir versuchen das so ein bisschen urban zu gestalten. Das heißt, ein bisschen zurückhaltend, weniger Tapeten oder normale Farben, sondern wir arbeiten mit den Grundstoffen der Kaserne, wie es war. Das heißt, wir lassen die Steine offen. Wir werden so ein bisschen urban Feeling dort hineinbringen, bisschen Street Art. Und das Ganze verbinden an einer Rezeption, wo alles geschieht. An der Rezeption wird eingecheckt, ausgecheckt. Da kannst du dein Essen, Trinken bekommen und wird auch ein DJ stehen, der abends ein bisschen After-Office-Partys gestalten kann.
Also ein zentraler Kommandopunkt in
genau,
der Kaserne.
Ein zentraler
Schaut man als Hotelier, der auch immer wieder Projektentwickler ist, schaut man darauf, wenn einer wie Donald Trump sagt, wir werden da ein paar Soldaten eventuell aus Deutschland abziehen, ob es da neue Standorte gibt?
Ja, das
wird,
ist natürlich.
Oder wird die der Verteidigungsminister der Deutschen gleich für seine Bundeswehr alle einkassieren?
Ja, das glaube ich, weiß ich jetzt nicht, ob wir so stark die Lücke füllen können dann mit eigenen Soldaten und ob das auch notwendig und die richtige Entwicklung wäre. Aber es sind ja dann meistens anschließend Liegenschaften der Bundesrepublik Deutschland, wenn es nicht schon heute Liegenschaften sind. Das heißt, dort werden dann langwierige Projektentwicklungen stattfinden. Kümmern wir uns dann darum, wenn es dann tatsächlich mal auf der Tagesordnung steht. Aber das sind von Kaserne schließen bis Möglichkeit, die zu bebauen, glaube ich, ist eine Dekade vorbei.
Kümmern wir uns lieber um die Dinge, die in der nahen Zukunft liegen, wie zum Beispiel Bad Neuenahr als ein Standort, der dir ja auch sehr am Herzen liegt.
Er liegt mir am Herzen, weil die Dorint ist mit ihrer Fahne seit dem Jahr 1974 dort unterwegs. Es gibt drei Baukörper dort, Baukörper 1 1974, Baukörper 2, das geht alles dann in Richtung Dahlienweg, aufwärts vom Dahliengarten in den Dahlienweg, direkt an der Ahr liegend. Der Baukörper 2 ist in den 80er Jahren gebaut worden und der Baukörper 3 2006 eröffnet worden. Und leider ist am 14. Juli 2021 dort diese wahnsinnige Katastrophe, die hoffentlich einmalig bleibt. Wir alle erinnern uns an diesen wahnsinnigen Regenfall mit den Überschwemmungen im Ahrtal. Drei Gewittergebiete haben sich dort verquirlt, wenn man so will. Windstille, die standen dort und haben sich über Stunden abgeregnet. Da ist so viel Wasser auf einen Schlag gekommen. Ich weiß noch, ich habe in der Nacht mit dem Hoteldirektor telefoniert und er sagte, ja, wir haben jetzt 23:30, ich stehe hier, ich sehe noch nichts, es soll irgendwie Wasser kommen, aber wir wissen nichts Genaues. Und eine Stunde später rief er an und sagte, die Tiefgarage ist dicht und ich befürchte, dass die Lobby zuläuft. Ja, wir müssen hier evakuieren und sind dann weg. Das Ganze ist in 1,5 Stunden gelaufen. Wenn man jetzt überlegt, wie man so etwas präventiv vorbereiten könnte für ein zweites Mal, ist kaum zu schaffen. Selbst wenn man Flutwände baut oder Ähnliches, die hast du so schnell gar nicht aufgebaut, wie das Wasser da war. Dem Grunde nach ist es ein Hochwasser, was ein Jahrtausendhochwasser war, wenn man es so betrachtet. Und der Standort, der seit 1974 von der Dorinth belegt wurde, den würden wir natürlich gerne wieder aufbauen. Und diese Chance haben wir bekommen, weil der ehemalige Eigentümer kein Eigentümer ist, der Projekte entwickelt, sondern der einfach Cash on Cash, nennt man das in der Branche, investiert und bekommt sofort Pacht. Und da man hier wieder aufbauen muss, ist das nichts für ihn. Und somit haben wir die Immobilie zurückgekauft und entwickeln sie wieder neu. Und das wird Ende 27, Anfang 28 werden wir die Gäste begrüßen können. Und Bad Neuenahr braucht dringend diese Region. Wieder mehr Betten, mehr Gastronomie, mehr für den Einzelhandel, alles ruft danach und diesem Ruf wollen wir gerne folgen und bringen hier 180 Zimmer wieder in den Markt, ganz fein ausgestattet mit natürlich einer Anmutung an Bad Neuenahr und ich freue mich dann für diese Region ein bisschen was wieder dazu beizutragen, dass sie wiederbelebt wird.
Ganz wichtiges Signal, genau 5 Jahre nachdem das da passiert ist, Wahnsinn wie die Zeit vergeht. Ich bin demnächst wieder da. Wir haben da ein tolles Bienenprojekt gemacht mit dem Kollegen Dirk Steffens. Und das heißt, es wird da auch so in so kleinen Dingen die Bienen wieder angesiedelt haben und den Menschen dort eine Normalität zurückgeben wollen. Aber das, was ihr macht, ihr bringt Hoffnung, ihr bringt Genuss, ihr bringt Arbeitsplätze, ihr bringt einen ganz, ganz wichtigen Impuls in diese Region. Dafür an der Stelle einfach mal vielen Dank, lieber Dirk, und für deine Zeit heute. Wichtigste Frage zum Schluss. Wir sind nämlich jetzt am Ende dieser Folge von Alles Easy. Jetzt machen wir aber nicht wieder so eine lange Pause, oder?
Nee, auf keinen Fall. Ja? Das hat mich jetzt wieder motiviert.
Also, ja. dann sind wir so, ich sag mal, in 3-4 Wochen wieder da.
Selbstverständlich.
Und dann werden wir uns sehr intensiv auch mit dem Thema Sommer beschäftigen. Wir werden uns dann vielleicht mal mit dem Thema KI-Einsatz in der Hotellerie beschäftigen. Das alles dann in der nächsten Folge von Alles Easy. Da wird übrigens dann auch das Thema Herzschlag ein Thema sein. Das Herzschlagprogramm von Dorinth. Lohnt sich also das nächste Mal wieder dabei zu sein. Für mich war es ein Genuss, mein Lieber.
Für mich auch.
Danke.
Mach's gut.
Tschüss. Tschüss, ihr Lieben da draußen.
Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorinth-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.